Liebe Gemeindegeschwister, ich möchte euch heute Morgen recht herzlich begrüßen zu der Tonnachricht, zu unserer Sonntagmorgenpredigt. Wir sind ja jetzt schon am sechsten Sonntag, an dem wir ohne Versammlung in unserem Gemeindehaus sind. Und das ist jetzt die zweite Predigt, die über WhatsApp zu euch kommt. Wir hoffen, dass wir bald wieder in unseren Gemeinderäumen uns leiblich versammeln können, aber der Ausblick ist im Moment noch ungewiss. Und so möchten wir einfach auch auf diesem Wege miteinander kommunizieren. Und ich möchte jetzt zu Beginn der Wortverkündigung noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir jetzt für ein Miteinander auch über die Distanz. Herr, du hast auch den kranken Knecht geheilt über viele Kilometer hinweg. Und so möchten wir auch dir danken, Herr, dass du über die Entfernungen, die wir jetzt auseinander wohnen, dass du auch über diese Entfernungen hinweg uns verbinden kannst und all die Geschwister, die hier im Zollernalbkreis wohnen, dass du sie im Herzen verbindest, dass wir ein Herz und eine Seele sein können, wie das dein Wort uns empfiehlt und verheißt. Und so bitten wir dich auch um den Segen für die Wortverkündigung. Segne du, Herr, diese Gedanken, die uns geschenkt sind, in deinem Wort. Wir loben dich und preisen dich und danken dir von ganzem Herzen für deine Segnungen. Amen. Heute Morgen soll es um das Wort aus dem Johannesevangelium, Johannes 20, 19 bis 21 gehen. Ich lese aber bis Vers 23. Und in diesem nach- oder österlichen Text heißt es folgendermaßen. Es geht um den Ostersonntagabend. Als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen: Friede euch! Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Friede euch! Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist! Wenn ihr jemandem die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn ihr sie jemandem behaltet, sind sie ihm behalten. Soweit der Text, und der Herr möge uns diesen Text zum Segen sein lassen. Ich möchte einen Blick zurück zum Gründonnerstag machen. Eine Situation nach dem Abendmahl und nach der Fußwaschung. Jesus ist dann unterwegs mit seinen Jüngern von dem Abendmahlsort zum Garten Gethsemane. Und während er oder nach dem Abendmahl und der Fußwaschung gibt er seinen Jüngern noch einige wichtige Anweisungen. Johannes 14,1 heißt es: Euer Herz werde nicht bestürzt oder erschrecke nicht. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Und dann sagt er: In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten und so weiter. Thomas fragt: Herr, wohin gehst du? Und es gibt eine Diskussion über bestimmte Dinge. Und dann endet diese Passage mit Johannes 16, 33. Dies habe ich zu euch geredet, sagt Jesus, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Drangsal, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Eigentlich würde man eine andere Antwort von Jesus erwarten. In der Welt habt ihr Angst oder Drangsal. Und dann sagt Jesus: Ich habe die Welt überwunden. Eigentlich würde man vielleicht die Antwort erwarten: Ich rette euch heraus aus der Drangsal und Angst. Ich bewahre euch vor der Bedrängnis. Das könnten zu erwartende Antworten Jesu sein. Das wären wünschenswerte Antworten. Aber Jesus sagt ganz einfach, ich habe die Welt überwunden. So seine Antwort konzentriert unsere Gedanken auf seine Person. Mein Arbeitskollege würde bei einer solchen Antwort sagen, ja, was bringt das mir, wenn du, Jesus, die Welt überwunden hast? Aber die Antwort Jesu ist genial. Die ist total die richtige Antwort. Denn unser Christsein konzentriert sich total auf Jesus, total auf das Kreuz. Jesus ist der Schlüssel für alles in unserem Glaubensleben. Es geht um die Beziehung zu Jesus. Die Beziehung zu Jesus ist der Schlüssel zur Überwindung von Bedrängnissen, der Schlüssel zur Überwindung von Traumata für das Leben der Apostel nach der Himmelfahrt Jesu. Diese Beziehung setzte sich bei den Jüngern fort durch den Glauben und das Vertrauen in diesen Jesus. Ich möchte nochmal zurückkommen auf das Trauma der Karwoche. Und dieses Trauma lässt sich am Ostersonntagmorgen, löst es sich in Sieg auf. Nun noch einmal zurück zu den Jüngern, die sich versammelt haben hinter verschlossenen Türen aus Furcht vor den Juden. Mein erster Punkt ist, man begegnet sich im Leben meistens zweimal. Bei dieser versammelten Gruppe von Jüngern war natürlich auch Petrus dabei. Mein erster Punkt ist die Reaktionen des Petrus. Wie mag sich wohl Petrus gefühlt haben, als Jesus am Auferstehungstag abends in der Jüngerrunde erscheint? Ich habe den Mund wohl wieder zu voll genommen. Vermutlich hat er so gedacht. Oder wie konnte mir das passieren, dass ich Jesus verleugnet habe? Was mag Petrus wohl gedacht haben? Was denkt wohl Jesus jetzt von mir? Bin ich jetzt bei Jesus in Ungnade gefallen? Wie kann ich das wieder gut machen, was ich Jesus angetan habe? Das Wort sagt, als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen, Friede sei euch. So, die Jünger hatten aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen. Und Jesus kommt durch diese verschlossene Tür. Aus Furcht vor den Juden, weil die Juden Jesus getötet haben. Ihre Furcht war Menschenfurcht. Vielleicht haben die Jünger aus dem Drama des Verhörs Jesu vor Pilatus noch in Erinnerung, dass der Pöbel die aufgewühlten Massen gerufen haben, kreuzige, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Wie eine wild gewordene Viehherde in einem Wildwestfilm, die niemand mehr stoppen kann, gerät die Situation dieser aufgewühlten Masse außer Kontrolle. Kontrollverlust, Angst macht sich breit, auch bei Pilatus. Da fällt mir ein Vergleich ein, der bei uns wahrscheinlich auch Angst und Kontrollverlust auslösen würde. Wenn unser Auto nicht mehr lenkbar wäre, wenn die Bremsen versagen würden, wäre totaler Kontrollverlust über das Fahrzeug, würde Angst auslösen. Solche Angst steckt den Jüngern noch in den Knochen von den vergangenen Tagen. Jesus sagte während seines dreijährigen Dienstes in Israel, in Matthäus 10, 28, als es um das Thema Verfolgung ging, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben mag, in der Hölle. In anderen Worten, Jesus will sagen, fürchtet euch nicht vor den Menschen, fürchtet euch nicht vor ihren Drohungen, sondern fürchtet euch vor Gott, der eine Entscheidung treffen kann, Menschen auch aus seiner ewigen Gegenwart zu verbannen in die Hölle. Nun, diese Jünger hatten wahrscheinlich hinter ihren verschlossenen Türen auch Schuldgefühle. Schuld, Schuld, Schuld. Sie hatten Jesus im Stich gelassen. Sie waren geflohen, als Judas mit den Soldaten kam, um Jesus gefangen zu nehmen. Petrus hat Jesus verleugnet. Judas hat Jesus verraten. Petrus hat am grünen Donnerstag noch einen letzten Akt des Aufbäumens vollbracht, indem er dem Malchus das Ohr abgeschlagen hat mit dem Schwert. Der Hebräerbriefschreiber ermutigt uns mit folgenden Worten: Der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Was soll mir ein Mensch tun? So, es gibt in unserem menschlichen Denken einen Spannungsbogen zwischen dem diesseitsorientierten Denken und dem jenseitsorientierten Denken, zwischen dem irdischen Denken und dem Himmelreichsdenken, zwischen dem menschlichen Sicherheitsdenken und dem Denken des Reiches Gottes, das auf Vertrauen in die Beziehung Jesus setzt und der uns gesagt hat: Ich will euch nicht verlassen noch versäumen. Nun, Jesus kommt in die Mitte der Jünger und tröstet sie mit den Worten: Friede sei euch. Was bedeutet Frieden? Nun, dieses griechische Wort Eirene, Friede, in diesem Wort liegt das Moment der Ruhe. In dem hebräischen Wort Shalom liegt eher das Moment des Wohlbefindens. So, der Friede ist für unser empfindliches, verletzbares Herz wie eine Schutzmauer, die uns schützt und vor Verletzungen bewahrt. Mein zweiter Gedanke ist: Was war das Generalziel Jesu mit seinen Jüngern? Jesu Ziel war nicht Rache an den Jüngern wegen ihrem Versagen oder Schuldgefühle bei ihnen zu erzeugen. Er wollte ihnen keine Angst bereiten. Jesus wollte die Jünger beruhigen. Friede sei mit euch, sagte er zweimal. Jesu Ziel war es, seine Jünger darauf vorzubereiten, sein begonnenes Werk hier auf Erden fortzusetzen. Mein dritter Gedanke lautet folgendermaßen: Was sieht Jesus in dieser verängstigten Jüngerschar? Nun, Jesus spricht schon am Ostersonntagabend den Sendungsauftrag aus. Friede euch, wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Jesus sieht in ihnen die zukünftigen Kirchenführer, Apostel, Älteste, Verantwortliche. Er sieht in ihnen die zukünftigen Nachfolger, die Menschen, die nach seiner Himmelfahrt das Reich Gottes auf Erden bauen werden. Und wir werden dazugehören. Du bist auch ein Erwählter Gottes. Du sollst an deinem Platz deinen Einfluss geltend machen und Gottes Reich und das Reich Gottes ausleben, das Reich Gottes bauen und das Reich Gottes bezeugen und verkündigen. Mein vierter Gedanke ist die Frage: Was bedeutet das für uns alle ganz praktisch? Nun, erstens, es bedeutet, wir brauchen immer wieder Erlebnisse mit Gott. Wir brauchen immer wieder und dringend Erfahrungen mit Jesus, mit dem Übernatürlichen. Wir brauchen das Eingreifen Gottes in unserem Leben, damit wir frische, lebendige Erfahrungen haben, die wir Menschen weitererzählen können. Zweitens, wir brauchen Gebetserhörungen, damit unser Glaube immer wieder gestärkt wird. Wir können nicht ewig von geistlichen Konserven leben, von den Erfahrungen aus der Vergangenheit. Ein Beispiel dafür aus dem Alten Testament ist das Manna. Das Manna wurde von Gott zur Ernährung des Volkes Israels in der Wüste gegeben, aber nur für das Heute, für einen Tag. Das Manna durfte nur für einen Tag gesammelt werden, nur am Wochenende durfte es für 2 Tage gesammelt werden. Ansonsten verdarb das Manna, wenn man es länger aufbewahrte. Was bedeutet das alles, was die Jünger erlebt haben, ganz praktisch für uns? Mein dritter Gedanke. Erlebnisse mit Gott müssen weitergegeben werden. Wir brauchen den Aspekt des Zeugnisgebens in unserem Glaubensleben. Es geht darum, unsere Erfahrungen mit Gott anderen Menschen zu bezeugen, zu bekennen und zu erzählen, weiterzuerzählen. Die vierte Möglichkeit ist, das Wort Gottes zu verinnerlichen. Wir sollten uns intensiv mit dem Wort Gottes beschäftigen, denn in uns sollte das Reichsgottesdenken Gestalt gewinnen. Dies kann nur geschehen, wenn wir uns intensiv mit dem Wort Gottes beschäftigen. Und die fünfte praktische Umsetzung all dessen, was mit den Jüngern geschehen ist und die Konsequenzen darauf ist, dass wir die Bevollmächtigung durch den Heiligen Geist brauchen. Wir brauchen dringend die Salbung und die Gabe des Heiligen Geistes. Ich denke da an Petrus vor Pfingsten und an Pfingsten. Vor Pfingsten war es der Petrus, der große Töne von sich gab. Ich werde dich nicht verlassen und wenn ich mit dir sterben müsste. Und dann verleugnet Petrus Jesus dreimal. Aber an Pfingsten, nachdem die Ausgießung des Heiligen Geistes stattgefunden hatte, war Petrus in der Lage, eine gewaltige Pfingstpredigt vor Hunderten von Menschen zu halten. Diese Bevollmächtigung durch den Heiligen Geist ist uns in Apostelgeschichte 1,8 zugesagt und versprochen worden. Die Kraftausrüstung, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein, Jerusalem, Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Diese Zusage in Apostelgeschichte 1,8 wurde in Apostelgeschichte 2 berichtet Realität. Die Ausgießung des Geistes der Kraft fand an Pfingsten statt. Die Erfüllung dieser Zusage fand statt. Ich komme zum Schluss. Nur durch eine starke Beziehung zu Jesus, durch eine starke Liebe zu Jesus, durch ein starkes, intensives, intimes Verhältnis zu Jesus können wir die Welt für Jesus erreichen und die Herausforderungen und Versuchungen überwinden. Und dazu möchte uns sein Wort ermutigen. Fürchtet euch nicht. Friede euch. Amen. Ich möchte im Nachhinein noch ein Gebet für uns alle sprechen. Herr Jesus, wir danken dir für die Ehrlichkeit und Echtheit deines Wortes, für das unverblümte Berichten aller Realitäten, die stattgefunden haben in deinem Reich mit deinen Jüngern. Wir danken dir, Herr, für diesen Bericht des Umgangs mit deinen Jüngern am Ostersonntagabend. Danke, Herr, dass du niemand verdammt und verurteilt hast. Danke, dass du die Jünger liebend und wohlwollend angesprochen hast, dass du sie ermutigt und beruhigt hast, dass dieses Traumata der Karwoche verarbeitet werden konnte. Danke, Herr, danke für deine Zurüstung, dass du gesagt hast, siehe, ich sende euch. Und ihr sollt meinen Auftrag nach meiner Himmelfahrt fortsetzen, hier auf dieser Erde, bis dass ich zum zweiten Mal wiederkomme. Und du hast die Jünger angehaucht und hast geboten, empfangt Heiligen Geist. Herr, du selbst stellst uns die Ausrüstung für unseren Dienst als Gläubige, für unseren Zeugendienst bereit. Und das ermutigt uns, Herr. Herr, nicht in eigener Kraft soll dieser Dienst für dich getan werden, sondern in der Kraft deines Heiligen Geistes. Und das ermutigt uns, Herr, das stärkt uns. Da sind wir sehr dankbar dafür. Herr, du bist ein guter Gott. Du bist ein liebender und heiliger und gnädiger und barmherziger Gott. Wir danken dir, Herr, für diese Tage, auch in diesen Tagen, wo Menschen verängstigt sind, verunsichert sind durch das Coronavirus, möchten wir dich bitten, Herr, lass uns stark sein. Hilf, dass wir Menschen die Quelle zeigen, wo Trost, Ruhe und Geborgenheit zu finden ist, wo Stärke und Gewissheit erlangt werden kann, nämlich bei dir, in der Gemeinschaft mit dir. Herr, dazu mach uns fähig, dazu befähige uns und rüste uns aus. Und darum bitten wir, Vater, in Jesu Namen. Amen. Der Herr segne euch auch in der kommenden Woche. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und gebe euch Frieden. Amen.